Heutzutage kannst du alles online werden. Priester, Online-Coach für Gesundheit und Achtsamkeit, Parteimitglied bei den Grünen, OF-Model, das meint, es würde Content produzieren, aber Elektrofachkraft? Du machst vielleicht einen Online-Kurs, klickst dich durch ein paar bunte Folien, bekommst ein hübsches PDF und glaubst danach wirklich, du wärst Elektroniker? Währenddessen draußen in der echten Welt 230 Volt geduldig nur darauf warten, dir zu zeigen, was dir so ein Zertifikat wirklich bringt und wer das Sagen hat. Und genau darum geht's heute. Online lernen ist schon mal eine gute Sache. Ich will das gar nicht schlecht reden, weil über meinen Kanal macht ihr es ja auch. Online träumen ist aber gefährlich. Und wenn du mit der Reparaturbude unterwegs bist, wie einer meiner neuen Zuhörer aus Dresden, dann willst du nicht in der Grauzone rumstochern, sondern genau wissen, was du tust. Was darf ich? Was darf ich nicht? Was bringt mich weiter und was ist nur YouTube-Geschwätz mit Grünfilter drauf? Den kriegt ihr bei mir auf jeden Fall nicht. Und am Ende gibt es dann ein Zitat, kurz und knackig, ja, perfekt passend von einer Koryphäe der Physik. Solltet ihr also nicht verpassen. Also, jetzt geht's erstmal zum Intro. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit mir Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder den Podcast, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause im Haushalt, in der Industrie oder aber auch im Kunden, im Handwerk da vor Ort. Ja, und die heutige Podcast-Folge ist um das Thema, kann ich mir als Betreiber einer Reparaturwerkstatt mit dem Titel Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten online den Weg zur Elektrofachkraft bauen oder ist das alles nur Wunschdenken? Die Geschichte dahinter kommt von Marcel aus Dresden, Betreiber von, ich sag's jetzt mal, einer Reparaturstube. Und er repariert Handys, Tablets, Notebooks, Lampen, Steckdosen, steckerfertige Geräte, gefährlich, und will ortsveränderliche Geräte prüfen. Er hat die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten und da lernt man ja, dass unter anderem, also DIN VDE 0701, DIN VDE 0702, ja, Prüfung nach Instandsetzung oder nach einem gewissen Turnus. Und jetzt schickt er mir über das Kontaktformular meiner Website folgende Nachricht. Hallo Giancarlo, deine Videos sind echt klasse. Endlich mal einer, der das so ordentlich und zügig erklärt, ohne dass man dabei einschläft. Dankeschön dafür. Da mich das Thema mit näher interessiert, wollte ich weitere Kurse für Elektrotechnik besuchen. Kommen wir gleich zu. Leider bietet das in Dresden offenbar keiner an. Ich habe die Elektrotechnik nie als Beruf gelernt, war aber in der Vergangenheit schon immer daran interessiert. Sehr schön. Habe seit mehr als einem Jahr eine kleine Reparaturwerkstatt. Er hat einen kleinen Link dazu reingepackt und möchte hier auch kleine Elektroarbeiten anbieten. Den Schein Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten habe ich bereits erworben. Nun die Frage, ob du eventuell eine Möglichkeit siehst, wo man sich gegebenenfalls auch online hinwenden kann, außer YouTube und Co., wenn man nicht unbedingt einen Abschluss machen kann und auch will. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Gruß, Balli alias Marcel Ballhause. Ja, erstmal an die Elbflorenz mal wieder Grüße. Ich habe irgendwie im Osten habe ich die ganzen Fans. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, kann vielleicht an dem ein oder anderen blauen Kommentar, den ich immer mal wieder gelassen habe oder scheinbar gelassen habe, liegen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist auf jeden Fall sehr viel Wissen vorhanden im Osten. Ja, habe ich auch immer mal wieder erwähnt. Marcel hatte mir dann auch später nochmal geantwortet auf eine Rückfrage, weil es ist immer so, dass wenn ich sowas lese und ich finde das sehr, sehr interessant, Elektrofachkraft online, denke ich mir, ah, das könnte viele interessieren. Und da hat er mir dann auch direkt eine Antwort geschickt. Also ich gehe auch wirklich sehr, sehr viele Sachen ein. Nichtsdestotrotz will ich jetzt gar kein langes Geplänkel vor mir herschieben und ich habe heute 11 Quellen habe ich mitgebracht, aber wir arbeiten uns da sauber durch. Diese Folge ist für dich, und das möchte ich wirklich so auch in der Deutlichkeit sagen, wenn du ein E-Technik-Studium vielleicht sogar in der Tasche hast und dann dir denkst, ah, Ausbildung ist doch nur ein bisschen Kabel schleppen, Steckdosen anschließen, 4 bis 5 Schaltungen verdrahten, ein bisschen programmieren, das kann ich mir auch online reinziehen. Ich hab's Studium, der Rest ist easy. Die Folge ist auch was für dich hier, wenn du sagst, du bist Geselle oder Meister, der beim ganzen Zertifikats- und Fortbildungszirkus nur noch den Kopf schüttelt, denn auch da habe ich was für dich. Oder vielleicht bist du auch jemand wie Marcel, der sich seriös weiterbilden will, statt auf Esoterik und Bauchgefühl zu bauen. Denn das ist was, was für uns Physiker, Elektroniker tödlich ist. Wir klären also heute genau 3 Dinge. Was ein echter Elektroniker-Abschluss überhaupt ist und warum du den nicht einfach downloaden kannst. Was eine Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit wirklich darf, ganz kurz. Ja, also wofür Marcel eben die Grenze verläuft und warum das auch wichtig ist, damit auch er das weiß. Und wie du online sinnvoll Elektrotechnik lernst, ohne dich selbst oder andere zu gefährden, inklusive noch ein paar Worten zur Geräteprüfung. Aber auch, ich zeige dir eine richtig gute Möglichkeit, wie du das trotzdem packen kannst, auch wenn es scheinbar nicht den Online-Weg gibt, aber ich zeige dir hier was, einen Weg, der wirklich sinnvoll ist. Deswegen solltest du unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und ja, es wird klar, direkt und ohne woke Weichzeichner, weil Strom eben keine Meinung hat, sondern Wirkung. Also, Quelle Nummer 1. Habe ich dir erstmal reingepackt, was überhaupt so ein Elektroniker ausmacht. Hier ist es jetzt die Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Ja. Elektroniker ist halt kein Lifestyle, ist kein Instagram-Filter und auch kein Online-Academy. Elektroniker ist ein anerkannter Ausbildungsberuf im sogenannten dualen System. Hast du mich gerade AAL genannt? Ja. Also Betrieb plus Berufsschule. Das heißt konkret, du stehst nicht 3 Jahre vor PowerPoint, vor Präsentationen, vor Videos, sondern du ziehst Kabel, setzt Dosen, misst Schleifenpedanzen, prüfst Isolationswiderstände, suchst Fehler an Anlagen, liest Pläne, zeichnest Pläne, du baust Schaltschränke, programmierst Steuerungen und musst das am Ende in der Kammerprüfung, IHK oder HWK, also Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer, praktisch und theoretisch nachweisen, was du da gelernt hast. Also stell dir, also mal jetzt den Vergleich Elektroniker, wenn du das online lernen würdest. Das ist es mit, im Prinzip mit allen Ausbildungsberufen, die im dualen System sind, kann man sich das vergleichen. Ja, stell dir vor, du lernst schwimmen. Du kannst Bücher lesen, Videos schauen, Podcasts dazu hören. Ja, alles hilft irgendwo, aber irgendwann musst du einfach auch mal ins Wasser springen. Und die Elektronikerausbildung ist das ins Wasser springen. In Anführungszeichen, ja. Online-Kurse sind die Erklärung daneben am Beckenrand. Oder wenn du mal deine Tage hast und am Schwimmunterricht nicht teilnehmen kannst. Aber am Ende des Tages musst du schwimmen. Sonst bringt dir die ganze Theorie nichts. Ja, eigentlich musst du, ihr kennt doch das auch bei WM, EM und so weiter. Ja, da ist ja jeder Bundestrainer, jeder weiß es besser. Steh mal da am Rand. Unterhalte dich mal mit den Spielern. Während dieser nur 90 Minuten Vorbereitung, Nationalmannschaftstraining und so weiter. Leute, das ist nicht so einfach. Das kann eben nicht jeder. Klar will man den richtigen Mann da an der Seite stehen haben. Ja, ob ich jetzt bei Deutschland unbedingt Nationaltrainer gerne wäre, du bist eh immer gehasst. Also da ist keiner, der dich irgendwie ist wie bei den Italienern oder bei den Spaniern, wo du in den Himmel gehievt wirst, ja, für deine Arbeit. Nein, solange du gewinnst, alles cool, aber danach, das ist in anderen dieser Heldenstatus, aber ist eine andere Sache. Also, in der Ausbildung zum Elektroniker, da habe ich auch nochmal für dich Quelle 2, wenn du es nochmal anders nachlesen möchtest, lernst du dann sowas wie die Grundlagen, Strom, Spannung, Widerstand, Leistung. Das, was du hier auch im Podcast so hörst, was ich dir versuche, so einfach wie möglich nahezubringen, aber am Ende des Tages musst du es auch live erleben. Dann sowas wie Schutzmaßnahmen nach VDE, Schutzerdung, Schutzleiter, Schutztrennung, Fehlerstrom, Schutzschalter, Netzform, TNTT, IT-System, die Schutzmaßnahmen und dann natürlich auch noch messen und prüfen, ja, Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, Schleifenbilanz, Auslösezeit von Schutzorganen, Berührungsspannung und das alles mit konkreten Grenzwerten, die sich aus Norm und der Physik ableiten und nicht aus irgendwelchen Parteiprogrammen, wo man eben als Ungelernter bei den Grünen aber sowas von Steilkarriere machen kann. Nein. Also, die reguläre Ausbildungsdauer ist ja hier die 3,5 Jahre, also 42 Monate. Auch nochmal in Quelle 3. So, kurzum, in diesen 42 Monaten passiert so einiges. Der Elektronikerberuf ist definiert über sogenannte Handlungskompetenzen in echten Anlagen und eben nicht über Zertifikate mit hübschem Logo. Deswegen kann es heute keinen selbstständigen oder vollständigen Online-Kurs oder online machbaren Elektroniker-Abschlusskurs geben. Funktioniert per se einfach gar nicht. Es ist von der Logik her gar nicht. Jetzt denkst du dir, jo, abschalten, Dankeschön, das war's für heute. Nein, natürlich nicht. Nicht wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, du kannst diesen Online-Abschluss nicht machen, weil irgendwer Digitalisierung hast. Aber du musst halt Anlagen anfassen. Du musst Messgeräte bedienen. Und unter Aufsicht auch lernen, weil bei Online wissen wir alle, die Kamera funktioniert heute nicht. Ach ja, hey, der Ton funktioniert nicht. Ja, aber ich war da. Man hat sich online dazugeschaltet und dann, putzt man die Bude oder man macht irgendwie was anderes nebenbei. Aber wenn du jemanden neben dir stehen hast, der mal schaut, wie du mit dem Gerät umgehst oder wenn du mal unsicher bist, wenn dir irgendeiner über die Schulter schaut, das ist das Leben des Elektronikers. Ich meine, wenn ihr auf Baustelle seid und dann ist der Herr des Hauses nicht zu Hause, aber die Herrin ist dann da und meint dann im Zimmer daneben stehen zu müssen, so ekelhafte Kunden gibt es. Ihr müsst das einfach glauben, weil wenn du Handwerker im Haus hast, ich bin nicht so einer, der dann daneben steht und guckt, wie die da arbeiten und dann fragen und so weiter, damit arbeiten die nicht besser. Aber es gibt Leute, die meinen, es müsste so sein. Es gibt ja auch die Chefs, die meinen, wenn es irgendwie brennt, dann müssen die dir über die Schulter schauen, weil die dann, als ob die meinen, du würdest dann besser arbeiten, so ein Schwachsinn. Aber gut, es gibt diese Leute und das sind meistens die, wo am wenigsten Talent haben. Und dann denken, oh, vielleicht kann ich ja noch was lernen, wenn ich dir über die Schulter schaue. Einen Scheißdreck kannst du lernen. Sag, geh mir nicht auf die Eier. Aber gut, das ist der Stand der Technik, ja, in der Berufsausbildung und eben kein böses Komplott der Kammern, will ich sagen. Ja, diese Ausbildung, dieses Anfassen von Kabeln, wirklich mal selber abisolieren, abmanteln, mal in die Ader schneiden, sich ärgern, mal eine Tülle vergessen und wieder neu alles aufmachen oder irgendwie einen Fehlersuch in der Schaltung, das gehört dazu. Das ist die Praxis. Das ist das, was gelebt wird jeden Tag. Natürlich gehört die Theorie dazu und die ist auch wichtig. Und sobald die Theorie dann zur Praxis wird, dann hast du hinterher die Synapsen bei dir im Gehirn so vernetzt, dass das funktioniert, auch dauerhaft. So, so viel erstmal dazu. Aber ich werde dir einen Weg zeigen, lieber Marcel und auch ihr alle da draußen, wie ihr diesen Weg dennoch gehen könnt. Denn es gibt hier eine Lösung. Also, erstmal Marcel, du bist ja Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Ja, das ist sozusagen, ich sag mal, die Speziallizenz. Unterrichte das ja auch oder doziere ja auch an der Handwerkskammer genau diesen Kurs. Das heißt, ich weiß die Inhalte, ich weiß auch Prüfungen, ich weiß auch, was da in der Praxis gefragt wird und was ihr da so macht. Ja? Und das ist diese Elektrofachkraft, wie gesagt, das ist so eine definierte, sich wiederholende Arbeit. Das ist das Wichtige hier, ja. An bestimmten Betriebsmitteln. Das ist eben auch wichtig. Dazu mehr in Quelle 4. Die Definition aus der DGUV, Grundsatz 303001 und den zugehörigen Unterlagen, sagt zum Beispiel sinngemäß, und Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist jemand, der aufgrund der Ausbildung und Schulung in Theorie und Praxis sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen erstens die ihm übertragenen Beurteilungen und Gefahren erkennen kann, aber nur für, und das ist das Wichtige jetzt, gleichartige, sich wiederholende elektrotechnische Arbeiten. Das heißt, ihr kriegt da so einen Wisch, da steht dann drauf, Max Mustermann darf den Elektroherd bei 400 Volt, also die drei Phasen, darf er anschließen. Genau diese festgelegte Tätigkeit, das darf er machen. Nichts anderes. Es ist jetzt beispielsweise für einen Küchenbauer, die kommen ganz gerne zu diesen Kursen und sagen, weißt du, ich mache diesen Schein, mein Chef macht den vielleicht sogar mit, man lernt hier was, ja, über die ganzen ADA-Farben und Spannungsebenen und Netzsysteme und. Und dann sagt der Chef, alles klar, wenn du eine Küche am Bauen bist, kannst du auch die Elektrogeräte mit anschließen. Dann schreibe ich dir dafür eins, ja, für jeden einen so einen Wisch. Und dann ist das vom Chef aus zumindest abgesichert. Ja, du hast diesen Kurs und wenn die BG kommt, weil es mal brennt, ja, kann immer mal was sein, aber trotzdem, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass die Leitung geprüft ist, hinten dran eine gute Sicherung ist und so weiter, dass der Elektroniker, der die ursprüngliche Anlage geplant hat im Haus, dass das alles safe ist. So, also du hast das Ganze in einer sogenannten Arbeitsanweisung des Unternehmers festgelegt. So, und wenn du dazu gerne mehr zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeit wissen möchtest, ich möchte das hier gar nicht so lang ausschmücken, dann kannst du gerne meine Podcast-Folge Nummer 240, habe ich dir in Quelle 5 verlinkt, kannst du da gerne nochmal reinhören, da habe ich das einmal reingepackt, ich habe auch mehrere Podcast-Folgen dazu, wenn du dir nochmal was Spezielleres wünschst, dann gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de mir schreiben. So, also, wichtig ist für dich aber jetzt Quelle 6, habe ich dir mal so einen kurzen Leitfaden zur DIN VD 0701, 0702 reingepackt. So eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist eben nicht gleich eine vollwertige Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10. Ist ja logisch, du hast da einen abgespeckten Kurs gemacht und eben nicht diese 3,5 Jahre oder 42 Monate Ausbildung. Ja. Die Elektrofachkraft trägt im Unternehmen die volle fachliche Verantwortung für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen, inklusive Organisation, Beurteilung und Freigabe von gewissen Arbeiten. Und die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist eher so, du darfst klar umrissene Tätigkeiten machen, selbstständig, aber nur im Rahmen dessen, wofür du auch geschult wurdest und was in deiner Arbeitsanweisung steht. So einfach ist es. Ja? Und übertragen auf Marcel mit seinem Reparaturladen, heißt das jetzt, Reparaturen an Handys, Tablets, Notebooks, kein Problem. Ja, hier bewegst du dich ja in der Regel auf, ich sag mal, der Kleinspannungsseite, also Self-Pelf. Die eigentlichen 230 Volt, die steckt ja in der Netzseite, also im Netzteil auf der Primärseite. Da geht es ja vor allem, ich sag mal, bei dir jetzt um Elektronik, Bauteiltausch, ein bisschen Mechanik. Und das ist grundsätzlich okay, kannst du alles machen. Elektrotechnisch kritisch wird es erst da, wo die Netzseite ins Spiel kommt, also am primären 230-Volt-Teil vom Netzteil. Ja, und mit passender Schulung ist das auch im Rahmen der Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit gut abbildbar, solange du jetzt die Grenze zur Netzinstallation und zur fest angeschlossenen 230-Volt-Teilen respektierst und im besten Fall auch die Finger davon lässt. Mein Rat an der Stelle. Denn wenn bei Fehlern, Unfällen oder Bränden rauskommt, dass du außerhalb deines Qualifikationsrahmens gearbeitet hast, wird es mit BG, Versicherung und gegebenenfalls Staatsanwalt schnell mal ungemütlich. Ja, ich weiß, es gibt diese Firmen, Alis Haustechnik, die machen irgendwo alles, haben keine Elektrofachkraft. Ja, du weißt ganz genau, die machen einfach Insolvenz, melden das auf die Frau an und dann läuft es einfach weiter. Ja, so okay. Das ist, wir wissen alle, wie es läuft. Okay, also, was das Nächste, was du ja machst, Marcel, ist ja Tausch von Lampen, Schaltern, Steckdosen. Und hier wird es jetzt schon kritisch, denn das ist ja schon richtige 230-Volt-Anlagentechnik. Wenn das im Rahmen eindeutig definierter Tätigkeiten erfolgt, die deine Schulung, Elektrofachkraft, festgelegte Tätigkeiten genau umfasst und eine verantwortliche Elektrofachkraft die Rahmenbedingungen festlegt, dann kann das passen. Aber das ist kein, ja, mache ich halt bei jeder Altanlage ohne Konzept. So funktioniert das leider nicht. Hier hängt viel an Netzform, wenn du davon keine Ahnung hast, schon schlecht, Schutzmaßnahmen und selbst darüber, boah, kann man darüber Unterrichtseinheiten halten, Schleifenbilanz, Fehlerstromschutz und so weiter. Und hier würde ich, sofern du keine Elektrofachkraft bzw. verantwortliche Elektrofachkraft im Rücken hast, das heißt irgendwo einen guten Betrieb, der sagt, ich arbeite mit dem zusammen, ganz klar auch die Finger davon lassen und das einem eingetragenen Elektrofachbetrieb eher überlassen. Ich weiß, der ist teuer und alle sagen, ach, ich mache es günstiger und so weiter, aber trotzdem, sonst stehst du auch hier wieder bei Fehlern alleine vor BG, Versicherung und im Zweifel vorm Richter. Und beim Anschluss steckerfertigere Geräte muss ich auch sagen, das ist auch eher organisatorisch und praktisch auch wieder eine Grauzone. Also solange die Steckdose selbst normgerecht ist und die Schutzmaßnahmen funktionieren, alles cool.
Mit Schutzmaßnahme meine ich jetzt, die Steckdose hängt an einem Netz, einem Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter, also FIRCD und Überstromschutz, also LS-Schalter, so zusammenarbeiten, dass im Fehlerfall, also wenn zum Beispiel jetzt ein Gehäuse unter Spannung steht, der Strom schnell genug abgeschaltet wird und keine gefährliche Berührungsspannung länger anliegt, dann kannst du in so einer Laborumgebung, kannst du da was machen. Ja, Anschluss steckerfertiger Geräte. Aber du kannst halt schlecht irgendwo eine Gewährleistung dafür aussprechen, weil wenn der Kunde das jetzt mitnimmt zu sich nach Hause, beweis mal, dass das nicht dein Fehler war. Dann sagen die, das habe ich von dem da gekauft. Der hat mir das repariert oder der hat mir das angeschlossen. Ja, aber guck mal, was du für ein FI da verbaut hast. Guck mal deine Installation an. Hier, du hast hier einen riesen Installationsfehler gehabt. Und so, ja, beweist es. Ist halt so eine Sache. Es kann immer passieren. Deswegen habe ich hier gesagt, jetzt mal Grauzone. Ne? Aber bei der Prüfung ortsveränderlicher Geräte, das ist ja das, was der Marcel gerne machen möchte. Das ist ja so ein eigenes normiertes Feld. Also diese DIN VDE 0701, Änderung Instandsetzung, und DIN VDE 0702, Wiederholungsprüfung. Die regeln ja die Prüfung, wie gesagt, nach Reparatur, Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Geräte. Und zu guter Letzt, hier musst du auch schauen, keine Hausinstallation für Kunden, ganz klar. Also an Installationen hast du nichts verloren. Das ist für Elektrofachkräfte, und auch da ist es wieder so, ein Elektrofachbetrieb ist irgendwo eingetragen mit einem Meister dahinter, verantwortlich Elektrofachkraft. Lass die Finger davon. Ja, das ist eine ganz andere Baustelle. Marcel hat aber in seiner Mail geschrieben, dass er ja privat zum Beispiel auch seine Gartenlaube selbst verkabelt hat und der Schwiegervater als gelernte Elektrofachkraft hat ja abgenommen. Klingt für den einen oder anderen jetzt erstmal gut. Das, meine lieben Freunde Elektrotechnik und lieber Zuhörer da draußen, ist ein typischer Realfall auch. Ja? Privat kann man viel machen, aber aus Sicht von Normen und Versicherung ist es dann doch eher klug, wenn am Ende jemand mit voller Fachkunde draufschaut. Heißt im Klartext, auch in der Gartenlaube gilt die VDE. Und wenn später mal irgendwas passiert, interessiert die Versicherung absolut nicht, wie gemütlich das war, ob der Vater was drauf hatte mal oder nicht, sondern ob die Installation nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt und von der Elektrofachkraft geprüft wurde. Wenn dem nicht so ist, dann gute Nacht, Marie. Aber, und das muss ich ihm zugutehalten, Marcel macht ja vieles richtig im Gegensatz zu vielen Laien oder Besserwisser Ali, ich mach's dir billiger ohne Rechnung, was letzte Preis. Er weiß, was er nicht anbietet. Er will für Fachfragen, für zum Beispiel Elektroherde, erst ja sauber abklären, ob das in seinem Rahmen liegt. Wenn dem nicht so ist, lass die Finger davon, sehr gut. Er will auch ortsveränderliche Geräte prüfen, nach der VDE, was ich genannt habe, aber er sucht vorher nach einem geeigneten Prüfgerät, also auch dem Wissen. Prüfgerät, mein Tipp noch an der Stelle ganz kurz am Rande, such dir auf jeden Fall ein Prüfgerät, was regelmäßig, muss irgendwie auch eichen, das heißt, dass das wirklich auch abgenommen ist, dieses Messgerät, dass das Messgerät auch genau dafür gemacht ist und du dir nicht irgendwie bei Temu mit falscher VDE-Nummer irgendwas bestellst, ja, sondern wirklich, das sollte ein geprüftes Gerät sein. Kriegt jeder, da muss man nicht irgendwie sich als Elektrofachkraft oder Betrieb anmelden. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu diesem Online-Lernen, ja, nämlich zur Kernfrage. Kann Marcel online wirklich was lernen und was von dem ganzen Angebot ist jetzt nur Deko und was kann man wirklich gebrauchen? Und ich habe ja gesagt, jetzt kommt nämlich der spannende Teil. Erstmal geklärt, was hat Marcel, was darf Marcel, und jetzt, was kann Marcel tun, damit er eventuell sogar zur Elektrofachkraft online wird. Ich erkläre es euch. Also, physikalisch ist es erstmal einfach. Wenn du einen Schutzleiter vergisst oder einen Isolationswiderstand ignorierst, ist das Ergebnis das gleiche. Im schlimmsten Fall liegt Spannung am Gehäuse und der Kunde ist der Prüfstift. So, darum brauchst du ja, wenn du Geräte reparierst und prüfst, drei Dinge. Sauberes Grundverständnis der Elektrotechnik, Kenntnisse der relevanten Norm und den sicheren Umgang mit Mess- und Prüfgeräten. Das habe ich dir jetzt extra in der Reihenfolge auch so gesagt. Denn online kannst du davon heute schon sehr, sehr viel abdecken. Beispielsweise über meinen Kanal. Beispielsweise aber auch, ich habe dir in Quelle 8 mal eine gute Quelle reingepackt, ja, von Elektronen Berlin. Ist jetzt, hat nichts mit der Hauptstadt zu tun, sondern eher so, okay, das ist wirklich eine gute Seite. Aber auch, nehmen wir als Beispiel die Prüfung ortsveränderlicher Geräte, ja, von dieser 0701er und 0702er. In einem guten Online-Kurs habe ich dir in Quelle Nummer 9 reingepackt und auch in Quelle 10 sind zwei Stück. Pass auf, in einem guten Online-Kurs lernst du unter anderem den Aufbau der Norm, Messabläufe, Grenzwerte, typische Fehlerbilder und auch die Interpretation der Messwerte. Das sind alles so Sachen, die habe ich auch schon in Videos bei mir aufgenommen, wo ich dann sage, guck mal, du kriegst die Messgeräte, kriegst du geliefert, jetzt musst du sagen, sind die okay oder sind die nicht okay? Und wenn die nicht okay sind, was machst du denn dann? Das Gleiche gilt auch für die Grundlagen. Ohmsches Gesetz, Wirkleistung, Blindleistung, Netzform, Schutzklassen, IP-Schutzarten. All das kann man gut online erklären. Hörst du auch in meinem Podcast, siehst du meine Videos, meine Prüfungsvideos. Überall kriegst du das auf meinem Kanal. Wirklich, also du kannst schon sau viel von der Ausbildung, vom theoretischen Teil über meine Sachen abdecken. Ja? Mit Beispielen aus Werkstatt und Alltag. So wie, wie gesagt, auf meinem Kanal. Aber die Bedienung von so einem Prüfgerät, das Handling am Prüfplatz und die Routine, wie du beispielsweise 20 Geräte am Stück prüfst, ohne Fehler in der Doku zu machen, die musst du am Ende in echt machen. Das musst du tun. Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N, tun. Und ein guter Weg in 3 Schritten für jemanden wie Marcel, als Vorbereitung wäre daher, und da könnt ihr jetzt gerne mitschreiben, einmal die Quelle 9. Du hast so eine Online-Theorie. Messprinzipien, Normanforderungen über, wie gesagt, mich, mein Kanal und auch diverse andere gute Seiten. Dann kannst du Herstellerschulungen der Prüfgeräte machen, ja, oft als Webinar verfügbar. Das heißt, ist vielleicht so ein Tagesding zur praktischen Bedienung. Prüfabläufen, Protokollierung, wie man das Ganze ausfüllt, kannst dir deine Notizen machen, kriegst die Präsentation nochmal geschickt. Du kannst vielleicht auch direkt mal Rückfragen stellen in diesen Webinaren. Ja, man muss jetzt aber natürlich auch, da muss ich die Kirche im Dorf lassen, die Kosten liegen da schon nicht ganz ohne. Also für so ein Ein-Tages-Ding liegt das schon mal bei 745 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, also 886 brutto für einen Seminartag, egal ob du online, live oder in Präsenz dabei bist. Ja. Das ist aber auch kein Berufsschulabschluss, das ist auch wichtig. Sprich, du wirst damit nicht Elektroniker, Meister oder Techniker. Aber am Ende bekommst du zumindest, was heißt zumindest, du bekommst eine Teilnahmebescheinigung als Nachweis über die erworbene Fachkunde. Und das heißt, wenn du bereits von deinem Betrieb oder deinem eigenen Laden, Marcel, im Rahmen deiner Qualifikation als zur Prüfung befähigte Person schon eingesetzt wirst, kannst du diese Schulung, beispielsweise von Quelle 9, als Fachkundenachweis für die Prüfung ortsveränderliche Geräte nach Betriebssicherheitsverordnung und DGUV-Vorschrift 3 und den Normen 0701, 0702 dann auch nutzen. Also du bekommst eine nachweisbare spezialisierte Fachkunde in genau diesem Bereich und darfst dann im Rahmen deines Betriebs, deiner Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit und der Bestellung durch eine Elektrofachkraft oder als verantwortlicher Unternehmer rechtssicher ortsveränderliche Geräte prüfen und dokumentieren. Aber eben nicht plötzlich die gesamte Hausinstallation neu erfinden. Sondern es geht um diesen Punkt, den du da hast. Und wenn es dann ernst wird, dann kannst du dich um Präsenz- und Hybridseminare kümmern, in denen du wirklich misst, wirklich Fehler provozierst und wirklich Messfehler erkennen kannst. Dazu habe ich dir beispielsweise dann noch die Quelle 10 reingepackt. Oh, habe ich gar nicht aufgerufen. Warte, mache ich gerade mal. So. Die Quelle 10 ist Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel, auch wieder ein Webinar. Ja, das ist die Seminarnummer, habe ich alles reingepackt in Quelle 10. Und so ein Kurs dauert dann zum Beispiel 2 Tage. Liegt aktuell bei rund 1120 Euro netto oder 1300 Euro brutto im Rund und ist sowohl in Präsenz als auch online verfügbar. Ich würde natürlich in Präsenz dann hingehen. Und am Ende bekommst du auch hier wieder Teilnehmerbescheinigung und einen Sicherheitspass. Beispielsweise hier ist es jetzt von TÜV Nord, von der Akademie. Und dann bist du, wenn du vom Unternehmer entsprechend bestellt wirst und die persönlichen Voraussetzungen auch wieder erfüllst, zur Prüfung befähigte Person. Und dann bist du auch wieder in der Lage, ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nach der VDE 0701, 0702er und DGUV-Vorschrift 3, TRBS 1201 beziehungsweise Vorschrift 3 und 4 fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren. Und auch wieder in der Regel unter Leitung einer ganzen Elektrofachkraft. Warum sage ich dir das Ganze jetzt aber? Weil ich sag mal so, es ist auch wieder kein Berufsschulabschluss, Aber die Sache ist doch, Marcel hat ja geschrieben, Zeit ist nicht das Problem. Wenn du also sagst, Frau, Kumpels können mal ein bisschen warten, ein bisschen hinten angestellt werden, weniger Zeit und ich will das richtig hinbekommen, dann kannst du wirklich systematisch mit solchen Sachen die Grundlagen aufholen, also mit meinen Sachen plus halt diese Kurse, Norm-Know-how spezifisch für deinen Bereich aufbauen und dich mittel- bzw. langfristig auf die sogenannte externen Prüfung vorbereiten. Und das ist jetzt das Zauberwort dieser Podcast-Folge. Externen Prüfung, falls du irgendwann doch in Richtung vollwertiger Abschluss gehen willst. Denn, habe ich dir in Quelle 11 reingepackt, für die Zulassung zur externen Prüfung interessiert nämlich die Kammer, also beispielsweise die IHK, hier ist es von der IHK Köln, in erster Linie, wie viele Jahre einschlägige Berufspraxis hast du in einem passenden Tätigkeitsfeld? Und die Faustregel sagt da so 1,5 Jahre der regulären Ausbildungszeit, 1,5-fache Ausbildungszeit, also grob Richtung 5 Jahre Praxis bei einem 3,5 Jahre Ausbildungsberuf. Diese 1,5-fache Zeit ersetzt ja die klassische Ausbildung. Seminare, so schön sie sind, zählen diese Praxiszeit aber nicht hoch. Heißt, du hast zwar das ein oder andere Zertifikat, du hast das ein oder andere investiert, du hast das gemacht, aber du hast ja das Zertifikat, hast du ja gemacht, damit du das darfst. Damit du in deinem Betrieb diese Sachen machen darfst. So, jetzt pass auf, ich sag dir das jetzt genau, wie du es zu machen hast. Pass auf, die Prüfer fragen dich nämlich, was hast du in der echten Welt gemacht? Und nicht, wie viele Zertifikate hast du gesammelt? Alles schön und gut. Aber die Kurse bringen dir doch konkret, zeigen, dass du dich strukturiert und normgerecht mit einem klar abgegrenzten Bereich beschäftigt hast. Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel. So, das heißt, die helfen dir natürlich auch fachlich massiv, wenn du später in der schriftlichen und praktischen Prüfung bei dieser externen Prüfung da sitzt und Themen wie Messung, Schutzmaßnahmen und Gerätesicherheit dann abgefragt werden. Und diese Zertifikate machen natürlich auch bei einem Gespräch mit der Kammer oder einem potenziellen Ausbildungsbetrieb, Prüfungsvorbereiter, einen deutlich besseren Eindruck als, ich habe halt auf YouTube geguckt. Kennen Sie die? Ich weiß, viele Ausbildungsbetriebe, viele Schulen arbeiten mit meinem Material mittlerweile. Ja, das ist schon cool. Aber du kannst halt nicht sagen, ich habe mit Giancarlo the Teacher gelernt. Bei einem neuen Betrieb, die sagen zwar, ja, wir kennen diesen Kanal und wir stimmen seiner Meinung nicht immer zu, glaube ich schon, dass da sowas kommt, aber die Sache ist, ich bin halt nicht irgendwo eingetragen, also bei der Handwerkskammer, wenn ich diesen Kurs gebe, dann zählt's, bei mir in der Berufsschulklasse zählt's, hier auf YouTube, es ist halt die Information on top. Ich erzähle hier keinen Stuss, also ich erzähle jetzt hier nicht was vom Pferd, dass du komplett, Strom schmeckt nicht, aua. Das erzähle ich jetzt nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. Also ganz wichtig für dich, lieber Marcel und lieber Zuhörer. Diese Seminare ersetzen keine Praxisjahre, aber sie geben dir Bonuspunkte auf zum Beispiel das Zulassungsformular und sind eher, ich sag mal, auch Vorbereitung als Eintrittskarte. Also du musst schon diese 5 Jahre, musst du schon nachweisen, aber wenn du die Seminare hast, dann wirst du ja auch nicht, also logischerweise, wenn du so ein Seminar machst, wirst du ja nicht sagen, ich habe das jetzt Zertifikat abgehakt oder weggeheftet und alles gut. Nein, natürlich wirst du sagen, genau jetzt hier mache ich weiter, ich will jetzt hier genau das machen. Wenn du also langfristig Richtung externen Prüfungen willst, brauchst du vor allem sauber dokumentierte, einschlägige Berufspraxis in einem elektrotechnisch passenden Umfeld. Wer schreibt, der bleibt. Du musst in Deutschland alles dokumentieren. Die Kurse sind dann, ich sag mal, das Turbo-Lernpaket plus natürlich mein Podcast, mein Kanal, mit dem du fachlich nicht wie ein Quereinsteiger aussiehst, sondern wie jemand, der sich ernsthaft reingekniet hat. Online ist also kein Ersatz für die Ausbildung, aber ein extrem starkes Werkzeug, wenn du es richtig anwendest, um die Lücke Hobbyschrauber und sauber dokumentierte Facharbeit innerhalb deines Rahmens zu schließen. So, also, Marcel schreibt, mir aber auch ganz ehrlich, einen richtigen Abschluss als Elektroniker in Dresden würde ich gern neben dem Hauptjob machen, aber bietet keiner so wirklich an. Und das ist eben das generelle Problem in Deutschland. Ja? Wir reden gern über Fachkräftemangel, flexible Wege für Leute, die sich neben Job und Familie qualifizieren wollen, werden aber von der Bürokratie ausgebremst, solange es eben nicht gerade um irgendein grün gestrichenes Prestigeprojekt geht. Das ist, ja, das kriegst du auch so schnell hier nicht raus. Trotzdem, wie gesagt, die zwei Wege, die du machen kannst, Weg Nummer eins wäre der klassische Weg über die Umschulung, Zweitausbildung, Bildungsgutschein, ja, also Voll- oder Teilzeit, gibt es ja über einen Bildungsträger oder direkt über einen Betrieb. Da kannst du wirklich, also es ist der klassische Weg, hart, aber klar, ja, Zweitausbildung oder Umschulung. Oder wie gesagt, die externen Prüfungen, anderthalbfache Ausbildungsdauer, IHK, HWK, frag da mal an und schau mal, wie lange bist du denn schon dabei, Marcel? Hast du denn mindestens mal 5 Jahre einschlägig? Es verhält sich ein bisschen wie mit dieser Altgesellenregelung beim Meister. Ja, wenn du da als, ich sag mal, als Meister an sich schon irgendwie diese ganzen Arbeiten und Sachen gemacht hast, kannst du dir ein bisschen was anrechnen lassen. Es ist trotzdem kein Freifahrtschein. Ja, der Nachweis über einschlägige Berufserfahrung nochmal, der heißt, du musst der Kammer schwarz auf weiß zeigen können, dass du über mehrere Jahre wirklich in einem elektrotechnisch passenden Beruf gearbeitet hast. Also nicht nur als ich bastel gerne und so weiter, ja. Arbeitsverträge, Tätigkeitsbeschreibung, Zeugnisse, Referenzen, eventuell eigene Gewerbeanmeldung mit Leistungsbeschreibung und Beispielen deiner Arbeit. Umso genauer du das da drin schreibst, umso besser ist es, ja. Denn dann musst du im nächsten Schritt nur zur Kammer mit der sprechen und klären, ob dein Tätigkeitsprofil wirklich zum Elektronikerberuf passt. Dann einen formellen Antrag und Zulassung zur externen Prüfung, steht alles hier drin. Und dich dann so vorbereiten, als wärst du ganz normal im dritten oder vierten Ausbildungsjahr. So, Theorie pauken, Altprüfungen bearbeiten, Praxis an realen Anlagen und Geräten trainieren und gerne auch mit genau solchen Spezialkursen wie den Geräteprüfseminaren, aber eben als Ergänzung zu deiner echten Praxis und nicht als Ersatz. So, und für jemanden wie Marcel mit Reparaturbetrieb, viel Lernmotivation und Zeit, könnte das langfristig auch ein Weg sein. Ja, und was nimmst du jetzt aus der Folge mit? Den Elektroniker gibt es nun mal nicht als Download, das ist leider so. Die Ausbildung ist bewusst praktisch, ja, mit echten Anlagen, echten Messungen, echter Verantwortung. Die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist auch kein Spielzeug, aber auch kein Zauberpass. Sie erlaubt dir klar definierte Tätigkeiten, wenn du weißt, was du tust und wenn eine Elektrofachkraft auch den Rahmen setzt. Das dritte, was du dir mitnehmen solltest aus der Folge, ist, Online-Lernen kann ein sehr starkes Werkzeug sein für die Grundlagen, für Normverständnis und auch Prüfabläufe. Aber die Physik, die findet immer noch im Draht und nicht im WLAN statt. Und wer wie Marcel mit Reparaturbude, Elektrofachkraft, festgelegte Tätigkeit und genug Lernzeit unterwegs ist, kann sich online sehr weit nach vorn arbeiten, bis hin zu einem Niveau, auf dem eine sogenannte externen Prüfung irgendwann eben kein Hirngespinst mehr ist, sondern ein wirklich realistisches Ziel. Und für dich als Azubi heißt das, nutze Online-Material. Aber glaub nicht, dass er deine Ausbildung ersetzt. Für Gesellen und Meister kann ich sagen, bleib wirklich stets wachsam, denn was Norm- und Prüfverfahren angeht, gerade bei ortsveränderlichen Geräten, da ändert sich immer was. Man muss immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und für Zuhörer wie Marcel, bleib genauso kritisch. Frag nach Normen, Grenzwerten, denn das unterscheidet dich von eben dem Hobbybastler. Und wenn du jetzt sagst, hey, meine Situation ist ähnlich wie bei Marcel, ich will auch Klarheit, was geht und was nicht, dann schick mir deine Frage über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de gern auch mit konkreten Beispielen, wie der Marcel mir das gesagt hat, aus seinem Alltag. Und also, was bietest du an? Wo bist du unsicher? Wo bremst dich die Bürokratie? Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast auf jeden Fall. Ja, gib dem Video einen Daumen nach oben. 5 Sterne auf Spotify und iTunes helfen mir natürlich auch. Schick's dem Kollegen, der auch mal eben so Herde anschließt. Und wenn du aus Dresden kommst, schau ruhig mal bei Ballis Reparaturstube vorbei. Das war für dich. Da sitzt jemand, der sich tatsächlich ein bisschen Gedanken macht. Und in diesem Sinne soll es weiterhin heißen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und zum Schluss natürlich das perfekt zur ganzen Prüf- und Messdiskussion passende Zitat kommt diesmal von niemand Geringerem als William Thomson. Wer nicht weiß, wer das ist Lord Kelvin. Ja, für alle, die es nicht wissen, britischer Physiker, Ingenieur aus dem 19. Jahrhundert, einer der ganz großen Jungs der klassischen Physik. Temperaturskala in Kelvin, klingelt es da vielleicht? Ja, das ist nach ihm bekannt. Und er hat logischerweise auch mit Thermodynamik, aber auch mit Elektrotechnik, Telegrafie, Messtechnik, mit dem ganzen Zeug hat er sich beschäftigt. Und ja, der hat auch sich mit der Frage beschäftigt, was kriege ich oder wie kriege ich auch aus schwammigen Gefühlen harte Zahlen. Und der sagte mal, ich zitiere, "If you cannot measure it, you cannot improve it." Wenn du es nicht messen kannst, kannst du es nicht verbessern. Und genau so ist es in Elektrotechnik. Gefühl ist irgendwo ja schon fürs Gym, für elektrotechnische Sicherheit zählen am Ende aber Zahlen, Normen, Messwerte und Fakten. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, bleib gesund. Dein Giancarlo, the teacher.
Yeah. This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. We make all our clothing right here in the U.S. with American cotton and American workers. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at American-Giant.com.